Dann freue ich mich jetzt ganz herzlich, unsere beiden Vorsitzenden sozusagen zu begrüßen, Stefan Hügel und Rainer Rehak, die einen sehr amüsanten und interessanten Rückblick auf das letzte Jahr des FIF geben. Ja, stage is yours.
Dankeschön. So, dann gucken wir mal. Stefan, bist du auch da?
Ja, ich bin da. Ich sortiere mich gerade noch, sorry.
Sehr schön, sortiert ist immer gut.
Ja, genau. Guten Morgen. Herzlich willkommen, müsste ich jetzt sagen, aber ich bin ja selber nicht da. Insofern herzliche Grüße aus Frankfurt. Kai hat es eben schon angekündigt, Rainer und ich werden jetzt den ja inzwischen schon zur Tradition gewordenen Jahresrückblick machen und gucken, was haben wir denn im letzten Jahr alles so erreicht als FIF, was haben wir gemacht, was sind so die besonderen Aktivitäten und Highlights des vergangenen Jahres.
So, ich würde auch noch ein, so, würd auch
muss
noch ein Wort sagen.
Leider allerdings eher. Ja, Rainer?
Genau. Genau, und das der Sinn ist natürlich, dass wir als FIF grundsätzlich sehr dezentral aufgestellt sind und natürlich nie alle Mitglieder wissen können, was irgendwo anders, was alle anderen Mitglieder so treiben, so die Regionalgruppen und Aktivitäten. Und das ist ja immer gut, dann so einen achterbahnhaften Jahresrückblick zu begehen, sodass danach alle ungefähr so ein Gefühl dafür haben, was eigentlich das FIF so treibt und vielleicht auch mal sagt, super Aktionen von anderen Leuten und dann kann man da Verbindung aufnehmen oder vielleicht entstehen neue Ideen für Projekte und derartiges. Deswegen und dann legen wir jetzt los. Stefan, du kannst gerne weitermachen. Sag mir immer Bescheid, genau, wenn ich die Folie schalten soll.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben natürlich eine ganze Reihe von Aktivitäten, die jetzt speziell in diesem Jahr gemacht wurden. Stellungnahmen durch die Pandemie bedingt waren es natürlich ein bisschen weniger Veranstaltungen. Aber auch da gibt es Dinge, wo wir auch persönlich da sind. Ich meine nicht zuletzt natürlich diese Tagung, auf der wir jetzt gerade alle sind. Leider muss ich allerdings auch mit zunächst eine traurige Pflicht erfüllen. Und dazu bräuchte ich die erste Folie. Wir haben doch mit Bestürzung erfahren dieses Jahr, dass unser Mitglied Professorin Heidi Scheelhove verstorben ist, und zwar im August. Heidi Scheelhove war dem FIF immer sehr verbunden. Sie war auch zeitweise in der Jury des Weizenbaum-Studienpreises, hat immer wieder Beiträge geleistet zu Tagungen und auch zur FIF-Kommunikation. Und wir sind tatsächlich sehr bestürzt zu erfahren, dass sie im August verstorben ist. Ich würde deswegen darum bitten, einen kurzen Moment innezuhalten und ihrer zu gedenken. Ja, ich danke euch. Kommen wir dann zur nächsten Folie. Auch bedingt durch die Corona-Pandemie konnte im letzten Jahr der Chaos Communication Congress leider nicht stattfinden, auf dem wir seit Jahren jetzt immer sehr umfangreich vertreten waren. Wir hatten mit einigen anderen Organisationen zusammen hier auch immer einen entsprechenden Cluster aufgebaut. Und dieses Jahr war das dann alles virtuell. Es gab die Remote Chaos Experience, die zur gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat wie in den letzten Jahren immer der Kongress, nämlich in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Und da waren wir auch vertreten durch einen entsprechenden Stand, durch einen entsprechenden Cluster. Ich glaube, da kann Rainer ein bisschen mehr dazu erzählen, was wir da genau gemacht haben.
Sehr gerne. Ja, es gab eine Das Pfiff war insbesondere involviert im Open Infrastructure Orbit, OYO, oder wesentlich daran beteiligt, da eine eigene Welt mitzubauen. Also alle, die da normalerweise ein Cluster oder ein Village haben, konnten so einen Teil dieser 3D-Welt selber gestalten. Und zum Beispiel Ben, da hinten sitzt, da hat ganz wesentlich da mitgearbeitet, sozusagen unsere eigene Pfiff-Welt zu bauen. Und der Haupt... Die Hauptästhetik war so ein bisschen Weltraum, Raumstation, passt ja natürlich auch sehr gut. Bei uns war es so, es gab dann aber eher am Wasser eine Naturwelt mit Höhlen und Lagerfeuer zum Dransitzen zusammen, aber auch mit absurden Wasserfällen, so Escheresk, ne, es fließt nach unten und dann fließt es wieder nach oben. Und da haben dann eben auch so teilweise Workshops stattgefunden und mit anderen haben wir uns da auch natürlich vernetzt und es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, da vom Bildschirm zu sitzen und dennoch Menschen kennenzulernen. Aber das war so ein bisschen unsere Rolle dabei. Neben auch Vorträgen, genau. Also FIF-Mitglieder haben auch, ich glaube, 3 oder 4 Vorträge gehalten auf dem CCC, also auf dem RC3 heißt das ja dann. Genau, ich glaube, so viel dazu.
Genau, ich fand ganz witzig, war ja im Prinzip eine komplette virtuelle Welt, einschließlich am Schluss, als dann der Kongress zu Ende war, gab es sogar eine Demonstration, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dagegen diese Welt abzuschalten. War dann leider nicht erfolgreich, aber soweit ich informiert bin, wird es das dieses Jahr wieder geben. Auf jeden Fall gibt es auch dieses Jahr, bedingt durch die Pandemie, keinen Chaos Communication Congress, was wir alle sehr schade finden. Aber eine solche virtuelle Konferenz wird es wohl wieder geben. Dann die nächste Aktion, an der wir beteiligt waren. Rein, ich weiß jetzt nicht, wolltest du da erzählen?
Reclaim Your Face? Mach ruhig, ich kann dann ergänzen.
Ja, okay. Im Grunde ist das eine Aktivität, Reclaim Your Face. Da geht es um automatisierte Gesichtserkennung, Facial Recognition. Und es ist eine europaweite Protestaktion mit einer entsprechenden Petition, die europaweit dann als Petition auch eingereicht werden soll, wenn sie die entsprechenden Stimmen erreicht hat. Federführend an der Stelle ist unter anderem auch EDRI, also eine Organisation, bei der wir seit Jahren Mitglied sind und auch mitarbeiten. EDRI ist European Digital Rights, also so eine Art Dachverband europaweit, Dachverband für zivilgesellschaftliche Organisationen, digitale Bürgerrechte. Und wie gesagt, da diese Aktivität Reclaim Your Face, wo wir mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen diese Petition unterstützt haben, dies zu verbieten. Es gab ja dann auch, insofern war das ein Stück weit erfolgreich, auch entsprechende Beschlüsse des Europäischen Parlaments, dass automatisierte Gesichtserkennung da auch abgelehnt werden soll. Insofern auch ein gewisser Erfolg dabei. Dann haben wir eine Kampagne, die wir dem Hans-Jörg Kriowski vor allem zu verdanken haben und dem Wolfgang Hofkirchner. Und zwar geht es auf den französischen Philosophen Edgar Morin zurück, der nebenbei dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern konnte. Und zwar ist es die Kampagne Heimatland Erde, französisch Terre Patrie, wo es vor allem um Ökologie geht. Die Produktionsweise, die wir heute haben, das Ökosystem des Planeten, also hier aus dem Aufruf, wir müssen unsere heutige Lebens- und Produktionsweise ersetzen durch ein System, das das gesamte Ökosystem des Planeten nicht mehr bekämpft, sondern sich sinnvoll einfügt. Wir müssen die Biosphäre in einem funktionsfähigen Zustand erhalten, unser eigenes Leben zu sichern. Ich glaube, wir wissen alle, dass eins der zentralen Themen vielleicht der ganzen Menschheit momentan die Bekämpfung des Klimawandels und der damit verbundenen Klimakatastrophe ist. Und diese Kampagne fügt sich dann auch in diese Aktivitäten gegen den Klimawandel, gegen die Klimakatastrophe ein. Wir haben ja gerade erst erlebt in Glasgow COP26, wo die Abschlusserklärung oder die Ergebnisse doch von einigen jetzt mit großer Enttäuschung aufgenommen wurden. Also ich glaube, wir haben da noch eine große Herausforderung und diese Kampagne ist ein Teil davon. Das Ganze wird gesteuert, wie gesagt, da ist auch der Wolfgang Hofkirchner aus Wien sehr stark dran beteiligt und initiiert wurde das vom Österreichischen Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung. Dann bitte die nächste Folie und jetzt bist wirklich du dran, Rainer.
Ja, danke schön, Stefan. Dann haben wir, im März war das, glaube ich, genau, wirksam und medienwirksam Stellung genommen zu einer Aktivität, die nannte sich Update Deutschland, wo so ganz wesentliche politische, netzpolitische Player, also sozusagen aus der Politik, die so Netzpolitik machen, aufgerufen haben, ein Hackathon zu machen, wo dann sozusagen Zivilgesellschaft digitale Lösungen beitragen kann, um dann eben Deutschland zu updaten. Und unsere Kritik, wir haben uns dann so mit einigen in der Zivilgesellschaft unterhalten und uns umgehört, wie dann die Meinung dazu ist, derer, die jetzt seit 10 Jahren schon diese Art von Aktivitäten, also Zivilgesellschaft versucht, mit digitalen Werkzeugen die Verwaltung und Politik zu unterstützen, und haben das mal zusammengeschrieben als Pressemitteilung. Und da ist so rausgekommen, dass sowohl die Ziele als auch die Langfristigkeit als auch die der komplette Ansatz der mit diesen staatlich organisierten Hackathons komplett konterkariert wird, und das kann alles nicht funktionieren. Und das, da haben wir eben unsere Verantwortung gesehen, da mal darauf hinzuweisen und ein paar Finger in die Wunde zu legen, und das auch haben wir auch individuell Verantwortlichen zukommen lassen. Und im Groben ging es dann darum, dass in diesem Hackathon, normalerweise ein Hackathon, oder ursprünglich war das mal so, dass bei Softwareprojekten sich so 1, 2, 3 Probleme vorgenommen worden sind, die recht konkret waren, und dann hat man sich so lange hingesetzt und programmiert, bis sie fertig waren. Deswegen Hackathon, Marathon, hier war es so, bei Update Deutschland konnten halt politische Akteure, auch Kommunen, dann Fragestellungen entwerfen, und die sollten dann eben technisch gelöst werden. Die Fragestellungen allerdings waren zum Beispiel, wie kann die Verwaltung besser mit ihren Bürgerinnen kommunizieren? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da baut man halt eine App für oder so, oder was ist da, also scheint, ist das nicht ein viel tiefer liegendes Problem, wenn das irgendwie so versucht werden soll, in einem 48-Stunden-Projekt gelöst zu werden. Natürlich ist das eine Sache, die überhaupt nicht gelöst werden kann, auf diese Art und Weise, aber selbst Lösungen, die sehr gut sind, sowas wie Open Parliament oder so wie zum Beispiel Protokolle in Bundestags- oder Landtagsanhörungen zur Verfügung und durchsuchbar gestellt werden können, was von der Zivilgesellschaft jetzt nur mal beispielhaft schon gemacht worden ist und bereitgestellt worden ist als Software-Tool, da hat das immer die sozusagen Politik und Verwaltung versäumt, das dann auch intern in die eigenen Dienste mit einzubauen. Das heißt, da wurde gesagt, das ist super nützlich, wir können es aber leider nicht betreiben und nicht hosten, und irgendwann ist das Geld der zivilgesellschaftlichen Initiative alle und dann wird das Projekt wieder eingestellt. Das heißt, all diese Probleme, ich fasse es nur ganz kurz, ich wollte es ja nur als Überblick geben, all diese Probleme sorgen dafür, dass das immer nur so Strohfeuer sind, und dann gibt es da Ministerinnen, die sich dann da ablichten und sagen, toll, wie digital wir werden, aber nichts davon ist tatsächlich langfristig und nachhaltig in dieser Hinsicht auch. Und uns wurde aus vielen Seiten gesagt, dass sozusagen unsere Stellungnahme gegen dieses ganze, der Weg voranführt über die App-Stores, dass es gut war, da mal wieder eine vernünftige Stimme zu hören, die tatsächlich auch die Akteure da mal mit anhört. Und deswegen haben wir das hier einfach mit erwähnt. Auch das ist unsere Rolle. Wir sind ja nicht gegen Technik, aber hier beispielhaft einfach mal eine CD, auf welchem Stand die digitale Diskussion in der Politik an der Stelle war. Nicht nur technisch, sondern auch organisational, um zu verstehen, wie kann man überhaupt eine Verwaltung digitalisieren. Okay, dann gehen wir weiter. Ich mache gleich weiter, das ist auch wieder ein Thema, wo ich was dazu sagen wollte. Wir haben uns ja als FIF, wo wir uns mit dem Thema Verantwortung der Technikerinnen und Techniker beschäftigen, mit Patentfragen, mit Patentfragen und generell auch dem sozusagen dem Umgang mit Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da gab es natürlich auch zurzeit jetzt mit der Corona-Pandemie allerlei Gründe, sich auch damit zu beschäftigen. Und wir haben uns dann Anfang des Jahres schon alleine als Organisation geäußert, dass auch wir zum Beispiel die Patentfreigabe für die Impfstoffe und notwendige technische Geräte, zum Beispiel Beatmungsgeräte und derartige Dinge, die auch durch Patente, die einen sagen geschützt, die anderen sagen verhindert werden. Und da haben wir schon diverse Stellungnahmen verfasst und dann hat sich glücklicherweise ein ganzes Bündnis gebildet, die dann auch gemeinsam für sozusagen den weltweiten Gesundheitsschutz eingetreten sind. Denn klar ist, die Pandemie ist erst vorbei, wenn sie überall vorbei ist. Stichwort nicht nur die Solidarität mit anderen, sondern auch das Stichwort Mutationen und so weiter. Das heißt, selbst aus egoistischer Sicht ist es sinnvoll, das global zu denken. Und deswegen haben wir uns dann zusammengetan. Ergebnis war die Sign-Kampagne und auch schon eine Demo, die recht groß war und auch medial aufgenommen worden ist. Sign heißt also, diese Patentfreigabe zu unterzeichnen, weil die einzigen, die jetzt groß noch blockieren weltweit, ist Europa und maßgeblich Deutschland. Also selbst die USA sind seit Monaten schon dafür, das freizugeben. In dem Bündnis sind dann eben auch so meiner Ansicht nach respektable PartnerInnen, wie zum Beispiel Medico International, die so quasi, ich sage jetzt mal, Entwicklungshilfe, wie sie sein sollte, nämlich mit PartnerInnen vor Ort durchführen, aber auch ATTAC und andere, die dann bekannt sein dürften, kann man so ein bisschen sehen, die, genau. Und insbesondere hier unten, wo ist der Beamer? Also links unten sieht man schön die Taube prangen. All das natürlich auch nachzulesen auf unserer Webseite. Und wir haben auch eine breite FAQ ausgearbeitet, wo tatsächlich auch viele der Einwände, warum das eine gute Lösung sein sollte, reagiert wird. Also wir haben das tatsächlich auch tiefgreifend recherchiert und auch dargelegt, was auch gut wahrgenommen wurde. Okay, womit wir quasi auch unsere Verantwortung als Technikerinnen und Techniker wahrnehmen wollten. So, dann, ach ja, den nächsten Punkt mache ich auch gleich weiter. Im Mai wurden wir geladen in den Bundestag, in den Innenausschuss. Und zwar ging es um den elektronischen Identitätsnachweis mit einem mobilen Endgerät. Da haben wir dann gesprochen in meiner Person und haben auch eine Stellungnahme mit eingereicht. Das war die papierene Stellungnahme, war dann in Kooperation mit dem CCC. Und da gab es allerlei Aspekte zu kritisieren. Da will ich jetzt gar nicht doller drauf eingehen. Wen das ein bisschen interessiert, wir haben natürlich auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Wen das mehr interessiert, wir haben die Stellungnahme natürlich auch zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich kann man aber sagen, das ist ein weiteres Beispiel staatlichen Versagens, was eine Aufstellung einer ordentlichen IT-Infrastruktur angeht, denn die Kernelemente, zum Beispiel eine sozusagen staatliche Autorisierungsinfrastruktur und eine staatliche Signierungsinfrastruktur aufzubauen, auf der dann andere Sachen aufsetzen können, ist nach wie vor nicht geschehen und jetzt versucht man an allen Ecken und Enden, das irgendwie nachzubauen oder nachzubilden. Und baut dann so Sachen wie das BEA oder jetzt das ID-Wallet oder der digitale Führerschein oder eben digitaler Identitätsnachweis. Und all das funktioniert aber nicht, weil es eben diesen technischen Untergrund nicht ordentlich gibt. Und das kann man jetzt immer wieder drauf verweisen. Aber naja, jedenfalls wird trotzdem unsere Expertise nach wie vor nachgefragt. Und es ist natürlich sehr schön, danach dann auch von diversen anderen Expertinnengruppen auch Zuspruch zu kriegen, dass unsere Sicht da einfach sehr gewünscht und sehr dankbar aufgenommen wird. Okay, dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht, Stefan, willst du das machen? Sonst sag ich noch was dazu.
Kann ich kurz was dazu sagen? Ja. Cybersicherheitsstrategie. Also im Grunde kann ich Rainer nur zustimmen. Ich glaube, dass wir in letzter Zeit sogar immer mehr nachgefragt werden, auch unsere Expertise damit einzubringen in diese politischen Prozesse. Und ich glaube, das ist auch in der Geschichte des FIF immer so gewesen und ist auch, denke ich, sehr wichtig, weil das sicherlich die vielleicht eine der effektiveren Möglichkeiten ist, wirklich auf solche Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen. Man darf da natürlich auch keine Wunder erwarten. Und eine dieser Stellungnahmen, die wir auch abgegeben haben, ist zur Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung. die im Mitte des Jahres von der Bundesregierung verabschiedet wurde. Und an der wir tatsächlich einiges auszusetzen haben. Auch diese Stellungnahme könnt ihr auf unserer Webseite runterladen und euch genauer anschauen. Das Wichtigste dabei, und ich glaube, das ist so der Punkt, den man hervorheben muss, und weil wir auch seit Jahren im Grunde uns immer wieder den Mund fusselig reden, deswegen das Thema der Sicherheitslücken in IT-Systemen. Auch diese Cybersicherheitsstrategie setzt darauf, dass Systeme infiltriert werden, dass entsprechende Sicherheitslücken dafür vorgehalten werden müssen, um diese Systeme infiltrieren zu können, was uns dazu führt, eher von einer Cyber-Unsicherheitsstrategie zu sprechen, weil diese Sicherheitslücken, und das sage ich natürlich nichts Neues, diese Sicherheitslücken können dann nicht nur von staatlichen Stellen ausgenutzt werden, was schon schlimm genug wäre, sondern auch von beliebigen anderen Stellen, die sie dann irgendwie ausschöpfen können. Und wir haben ja gerade ein sehr plakatives Beispiel dafür gesehen, nämlich die Software Pegasus, die eben all dem nach, was man in den Medien entnehmen kann, sehr wahrscheinlich auch von Unrechtsstaaten verwendet wurde, um entsprechend Regimegegner auszuforschen. Das ist eine brandgefährliche Geschichte und da darf sich aus unserer Sicht die Bundesregierung auch nicht gemein damit machen. Und deswegen lehnen wir eine solche Cybersicherheitsstrategie, die auf diesen Sicherheitslücken basiert und letztendlich auf Unsicherheit der IT-Infrastruktur basiert, lehnen wir auch ganz entschieden ab. Und das geht auch aus dieser Stellungnahme zur Cybersicherheitsstrategie dann hervor. Die Cybersicherheitsstrategie enthält natürlich noch einige andere Aspekte. Ich will da im Detail jetzt nicht drauf eingehen. Wie gesagt, wer sich für die Details interessiert, kann gerne auf unserer Webseite das entsprechende Dokument auch herunterladen.
Genau. Herzlichen Dank speziell auch noch an Daniel, der auch hier anwesend ist, der federführend die Stellungnahme dann verfasst hat. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Also wir wollen sowohl hier als auch im medialen Diskurs beitragen, dass das Thema Assange nicht unter den Tisch fällt. Hier sieht man im Juli eine Mahnwache für Assange in der Mitte. Da ging es darum, dass er da Geburtstag hatte. Ich glaube, ich will jetzt nicht 2. Juli oder so. Okay, nichts verbreiten hier, aber im Juli hatte Julian Assange Geburtstag und dafür gab es dann die Mahnwache am Brandenburger Tor. Aber auch insgesamt ist das Pfiff kreativ mit vielen Mitteln dabei, das Thema weiter publik zu halten. Man sieht hier drumherum, dass unsere Aktion Do Sports for Assange, das heißt mit Assange-T-Shirts, regelmäßig um die britische Botschaft zu joggen, unter Stirnrunzeln der jeweiligen Sicherheitsbehörden. Unsere Position jedenfalls ist, dass gerade Julian Assange viele Punkte des Pfiff und viele Anliegen des Pfiff verkörpert, sowohl wie Technologie zum Wohle der Menschheit oder der Gesellschaft eingesetzt werden kann, zum Beispiel um geheime Machtzentren aufzudecken, die echten Verschwörungen, nicht die falschen Verschwörungen, genauso wie konkrete Kriegsverbrechen aufzudecken, mit technischen Mitteln dafür zu sorgen, dass Whistleblower und Whistleblowerinnen auch anonym bleiben können. Andererseits zeigt aber der Umgang mit ihm auch, dass im Herzen derer, die sich selbst für demokratisch und rechtsstaatlich halten, so ziemlich alle Sicherheitsmechanismen, um die Menschen zu schützen, egal ob es Individuen oder Journalistinnen und Pressevertreter sind, mit Füßen getreten werden, wenn sich jemand quasi gegen das Imperium auflehnt, um es mal drastisch auszudrücken. Die Vorgänge sind nach wie vor himmelsschreiend ungerecht und wie Julian Assange da jetzt gerade auch behandelt wird, nach wie vor. Und deswegen ist es eben unserer Meinung nach wichtig, auch selbst die kleinsten Punkte oder die kleinsten Situationen auch zu nutzen oder hervorzubringen, um daran zu erinnern, was da gerade passiert. Um an den Spruch auch von Amnesty International zu erinnern, no one's free until everybody's free. Also das heißt, wenn Grundrechte nur auf nur dann gewährt werden, wenn es gar nicht um was geht, dann sind sie nichts wert. Sie müssen genau dann gewährt werden, sowas wie Pressefreiheit auch, gerade wenn es um was geht. Und das bezieht sich eben auf Julian Assange, wo wir hier eben unseren Teil beitragen, das sozusagen im Gedächtnis zu halten. Und der Gerichtsprozess dauert ja auch an. Jetzt ist, glaube ich, die erste Revision findet jetzt statt, bezüglich der möglichen Auslieferung in die USA. Okay, so viel dazu.
Darf ich da noch kurz bitte, ergänzen?
Bitte. Gerne.
Inzwischen hat sich ja auch, oder was heißt inzwischen, ist schon seit einiger Zeit, hat sich auch der UN-Sonderberichterstatter für Folter dieses Themas angenommen und sieht es tatsächlich auch als Folter, also als ein Bereich, für den er zuständig ist. Nils Melzer, ein Schweizer Jurist. Und vielleicht kennen es ja einige von euch, sehr wahrscheinlich kennen es einige von euch, er hat auch ein Buch dazu geschrieben, wo er die ganzen Vorgänge um Julian Assange aus seiner Sicht beschreibt und bewertet. Ich selbst finde dieses Buch sehr empfehlenswert. Ich finde es wirklich beklemmend, dass in demokratischen Staaten und vor den Augen der Weltöffentlichkeit sowas überhaupt möglich ist.
Moment, ich muss, ja genau. Wir haben auch sehr kurze und knappe Zusammenfassung der Ausführungen auch von Nils Melzer mal zusammengetragen auf assange.fiff.de. Da kann man auch eine Forderung von uns quasi unterschreiben und da ist das auch so, da gibt es auch so ein Interview verlinkt mit Melzer, der hat auch zugestimmt, dass wir sozusagen seine Aussagen verwenden dürfen. Also deswegen danke Stefan, dass du da nochmal drauf hinweist. So. Dann kommen wir weiter. Nächste Aktivitäten. Und zwar, es gab ja allerlei Corona-LeugnerInnen und Wissenschaftsfeinde auf der Straße, namentlich unter den Begriffen QuerdenkerInnen und so weiter, immer Seite an Seite mit ReichsbürgerInnen und anderen rechten Volk. Und auch da an der Stelle haben wir uns mit unserem Frieden kann ja auch nach außen und global gedacht sein, aber es kann natürlich auch in gesellschaftlicher Hinsicht und was sind die Grundlagen von Frieden verstanden werden. Gerade im Corona, wie ich es eingangs schon gesagt habe, hat das ja auch immer was mit einem Zugang zu Wissenschaft oder mit dem Umgang mit Wissenschaft zu tun. Deswegen haben wir uns dann auch direkt auf der Straße beteiligt an Protesten gegen sozusagen die Querdenken-Aufmärsche. An den Stellen kann man hier sehen, rechts unten zum Beispiel die Geradedenken-Demo direkt auch vorm Stern. Glücklicherweise wurden dann die Schwurbel-Demos verboten, deswegen waren wir dann alleine da, aber ist auch schön. Da war das Pfiff dann auch ganz wesentlich vertreten mit auch einer eigenen Rede, wo wir unsere Aktivitäten zum mit der Sign-Kampagne in Bezug auf Impfstoffe, Freigabe und Solidarität, aber auch mit einem Appell, dass die Krise natürlich nicht alle gleichermaßen trifft und deswegen eigentlich auch solidarisch geschultert werden müsste und nicht, wie es aktuell ist, wenn man sich anschaut, wer wird gerettet und wer wird allein gelassen. Das ist natürlich ein sehr asymmetrisches Verhältnis. Auch dazu haben wir uns geäußert. Und es gab noch einen zweiten Beitrag auf der Geradedenken-Demo, das war dann sozusagen von mir in Form des Pfiff, aber für Bits und Bäume und da ging es dann eben auch darum, was tatsächlich so die globale Kritik und der Umgang mit der Klimakrise, was das tatsächlich auch mit Corona und dem Zerstören der natürlichen Lebensgrundlagen von uns Menschen zu tun hat. Also in dem Sinne sind wir auch in dieser Hinsicht in dem Jahr aktiv gewesen. Befreundete Organisationen kann man da vielleicht ein bisschen mit Humor sehen, deswegen haben wir das hier mit an die Wand geworfen. Das ist die anti-verschwurbelte Aktion mit Echsenmenschen, die quasi gegen die Verschwörung demonstrieren. Manchmal muss man auch ein bisschen selber absurd werden, um in einem absurden Kontext selber nicht wahnsinnig zu werden. Und das war dann quasi unsere eigene psychologische Selbsttherapierung. Aber es war sehr schön, mit so vielen Leuten beieinander zu sein, die echte linke Kritik am Umgang mit Corona geäußert haben und trotzdem, oder nicht trotzdem, und im gleichen Sinne die Wissenschaft ernst nehmen. Gut, dankeschön. Dann mache ich hier auch weiter. IS4SI, Stefan.
Ja, das ist eine Zusammenarbeit, die wir auch schon jetzt seit einigen Jahren haben. nämlich die International Society for the Study of Information. Das ist, da geht es, wie gesagt, Informationsstudien, eine weltweite Gesellschaft und vor allem, also die herausragenden Aktionen dieser Gesellschaft ist, alle 2 Jahre einen weltweiten Summit zu veranstalten, der tatsächlich weltweit dann auch stattfindet. Vor einigen Jahren waren wir beteiligt an einem Summit, der in Wien stattgefunden hat. Später dann in Göteborg, ich glaube in Berkeley und dieses Jahr fand dieser Summit online statt. Und wir haben einen Workshop dort ausgerichtet. Da ist vor allem wieder Hans-Jörg Kirowski und Wolfgang Hofkirchner zu nennen. Wolfgang Hofkirchner übrigens auch früherer Vorsitzender dieser International Society for Information Study, for Study of Information. Und dieser Workshop, da ging es um Digital Humanism, How to Shape Digitalization in the Age of Global Challenges. Und da haben wir eine Reihe von Vorträgen. Ich glaube, Rainer, du hast ja auch einen gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Reihe von Vorträgen zu diesem Thema als Beitrag eben auch zu diesem Kongress, zu diesem Summit, der dieses Jahr stattgefunden hat.
Wir haben,
ich glaube, du warst dabei, vielleicht kannst du
was genau, ergänzen. Genau, ich sag noch kurz was, genau. Genau, wir sind damit beteiligt gewesen und haben auch eine, man kann auch sagen, so eine Veranstaltung und sogar Workshop-Reihe darin mit organisiert. Ich saß zum Beispiel auf einem Panel auch zu dem Thema Digital Humanism, aber auch Kirsten Bock, glaube ich, bekanntes und sehr geschätztes FIF-Mitglied. Und wir haben dann auch teilweise Sessions geleitet, wo dann Leute eben, so wie für wissenschaftliche Konferenzen üblich, dann eben sozusagen Studien und Arbeiten vorgestellt worden sind oder Papers vorgestellt worden sind. Das heißt, wir haben da so einen ganzen Track mit organisiert. Ich glaube, es war ein ganzer Tag oder ein halber Tag oder ein Dreivierteltag. Und waren da quasi in der Hinsicht dann auch sehr gut sichtbar. Und es war tatsächlich, fand ich, auch eine sehr schöne, so die ganze Atmosphäre, aber auch auf dem Panel und die ganze Diskussion, weil es gerade in diesem Kontext nahe liegt, dass da Menschen sind, die eben sozusagen die informationstechnischen Dimensionen kennen, aber auch die gesellschaftlichen, auch teilweise philosophischen oder menschenrechtlichen Implikationen und genau das eben zusammenbinden können. Also ich fand es auch sehr eine sehr schöne und inspirierende Veranstaltung. Okay, dann gehe ich weiter.
Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Vorratsdatenspeicherung, ein altes Thema, das offensichtlich nicht totzukriegen ist, und zwar trotz ständiger höchstrichtiger Rechtsprechung dagegen. Wir beobachten ja immer wieder Initiativen, die Vorratsdatenspeicherung, die ja schon vor über 10 Jahren vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt wurde, die vom Europäischen Gerichtshof abgelehnt wurde, immer wieder einzuführen, immer wieder Forderungen, sie einzuführen. Wir haben diesmal gemeinsam mit einer Reihe von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, insbesondere natürlich dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, uns an einem offenen Brief beteiligt, wie auch schon vor 4 Jahren, der an die VerhandlungsführerInnen der Koalitionsverhandler gerade gerichtet ist und indem wir sie dazu auffordern, dieses Thema Vorratsdatenspeicherung endlich zu beerdigen. Ich glaube, über die Vorratsdatenspeicherung braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das ist ein Thema, das uns seit 10 Jahren begleitet. Die anlasslose und verdachtslose Speicherung von Kommunikationsdaten, die dann immer als Speicherung von Metadaten verharmlost wird, was deswegen nicht stimmt, weil einfach, oder was eben nicht harmlos ist, weil eben auch aus diesen Metadaten sehr weitgehende Informationen zu erhalten sind über das Kommunikationsverhalten und aus diesem Kommunikationsverhalten eben auch darüber hinausgehende inhaltliche Informationen über Menschen abgeleitet werden können. Das Ganze verdachts- und anlasslos. Wie gesagt, ein altes Thema, das irgendwie nicht wegzukriegen ist. Wir hoffen natürlich, dass eine Regierungskoalition in der die Grünen und die FDP vertreten sind, nun endlich einmal Schluss macht mit diesem Thema. Aber wir werden sehen, inwiefern diese Hoffnung dann tatsächlich in Erfüllung geht.
Genau, ich finde auch, es ist deswegen, die Vorratsdatenspeicherung wahrscheinlich ist sie auch deswegen nicht tot zu kriegen, weil es so ein herrliches, auch wieder so eine herrliche, beispielhafte Sache ist, wo quasi alle Studien und alle sozusagen empirischen Belege eigentlich sagen, dass sie quasi nichts bringt und dennoch sozusagen eine breite Dokumentation des Verhaltens der Bevölkerung darstellt. Und trotzdem schwingt da immer so eine Vorstellung mit, auch wenn man sozusagen mit Politikern und Politikerinnen dazu sich unterhält, dass das so eine Kontrollillusion ist. Wenn man so eine Vorratsdatenspeicherung hat, dann in dieser ganzen chaotischen großen Welt ist es dann irgendwie, dann muss es doch möglich sein, damit Recht und Gesetz durchzusetzen. Dass das nicht so ist, habe ich eben gesagt. Aber ich glaube, deswegen ist das so ein schönes, Beispiel und auch deswegen ist es so schwer tot zu kriegen, weil da einfach die Fantasie so stark ist, dass das doch irgendwie was Sinnvolles sein muss.
Ja. So. Vielleicht ist ja auch ein bisschen ein Symbol für die Digitalisierung in Deutschland. Wir beklagen ja gerne, dass die Digitalisierung in Deutschland nicht so richtig vorangeht, wie wir uns das vorstellen. Tatsächlich auch im Sinne einer sinnvollen Digitalisierung, natürlich nicht einfach nur digitalisieren, ohne drüber nachzudenken. Aber von offizieller Seite wird eben dieses ganze Thema immer noch sehr stark von der Sicherheitspolitik her gedacht. Und deswegen ärgern wir uns tatsächlich seit Jahren mit diesen Themen rum. Die Vorratsdatenspeicherung und, was ich eben schon genannt habe, das ganze Thema Online-Durchsuchung mit dem Thema Sicherheitslücken einzubauen oder Sicherheitslücken vorzuhalten in den IT-Systemen. Und wir können uns eigentlich mit so viel Sinnvollem beschäftigen. Und dann müssen wir immer wieder auf diese Themen zurückkommen, weil einfach nicht verschwinden und immer wieder aus der Schublade geholt werden.
Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, also danke für den Hinweis, Stefan, da gibt es auch so eine gewisse Gemeinsamkeit, das haben wir auch bei der Cybersicherheitsstrategie gemerkt. Es ist gar nicht mal so, dass da so viel Unwissenheit herrscht, also in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung kann man das schon sagen, sondern da steckt auch einfach eine andere Vorstellung dahinter, was man unter Sicherheit versteht. Sozusagen politisch führenden Parteien, es ist ja nicht die Politik, sondern es sind bestimmte Parteien, die sagen halt, Sicherheit heißt, dass die Geheimdienste, die Polizei und die Bundeswehr, dass die gut arbeiten können und dass die ihren Job machen und das bedeutet dann die Sicherheit. Es gibt natürlich ein anderes Verständnis und das ist ja unser Verständnis, dass natürlich da nicht nur dann auch wirtschaftliche oder gesellschaftlich notwendige Infrastrukturen dazu gehören, wie was weiß ich, von Entsorgungsunternehmen bis hin zu Feuerwehr oder Krankenhäuser, sondern dass natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger selber mit ihren Webcams, mit ihren Smartphones und so weiter Teil dessen sein müssen, was geschützt wird, aber auch Teil dessen sein ist, was tatsächlich auch mit Distributed Denial-of-Service-Angriffen und so weiter sozusagen Gegenstand dieser Überlegungen sein muss. Und da erkennt man dann eben, wenn ich nur die Polizei und Geheimdienste im Kopf habe, dann ergibt es natürlich Sinn, die Sicherheitslücken zu horten, weil die damit gut arbeiten können. Wenn ich die gesamte Gesellschaft im Blick habe, dann ist das das Falscheste, was man tun kann. Und daran erkennt man so ein bisschen, dass das einfach ein gewisser Unterschied ist, welchen Scope, würde man jetzt vielleicht rechtlich sagen, also was man für gesellschaftlich schützenswert erachtet. Und da ist jetzt natürlich auch wieder die Hoffnung, dass mit einer neuen Regierung da auch ein neues Verständnis von öffentlicher Sicherheit und IT-Sicherheit Einzug hält. Okay, dann gehe ich mal weiter. Stefan?
Genau, kommen wir gleich zum nächsten Appell an die vermutlich künftige Bundesregierung, nämlich das Thema Killerdrohnen. Ein öffentlicher Appell gegen die Bewaffnung von Drohnen und für die Ächtung autonomer tödlicher Waffen. Das sind im Grunde zwei Themen. Die ganze Initiative ging von einer Gruppe von WissenschaftlerInnen aus, kann aber auch inzwischen von, also die ErstunterzeichnerInnen sind alles Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Inzwischen kann der Appell auch sonst unterzeichnet werden. Und es geht im Prinzip dabei um zwei Dinge. Wir haben auf der einen Seite die ganze Thematik mit Drohnen, mit allem, was damit zusammenhängt, eben auch Drohnenmorde. Wir hatten ja vor kurzem wieder einen Fall, wo Zivilisten Opfer von Drohnenangriffen wurden, die eigentlich natürlich immer gegen Terroristen gerichtet waren. Sowas kommt ja immer wieder vor, deswegen halten wir schon die normale Bewaffnung von Drohnen, die ja noch ferngesteuert sind, für brandgefährlich und lehnen diese grundsätzlich ab. Und erst recht, und das ist, wäre ja dann der nächste Schritt, solche Drohnen, autonome Waffen an sich, die dann automatisch töten, ohne dass noch jemand Kontrolle darüber ausüben kann, aufgrund von Algorithmen, die irgendwann mal implementiert worden sind. Und ich denke, beim Pfiff wissen wir alle, wie fehleranfällig künstliche Intelligenz, die dazu dann zum Einsatz kommen würde oder zum Einsatz kommt, wie fehleranfällig diese künstliche Intelligenz ist. Wir haben ja auch in den Vorträgen gestern und vorgestern einiges dazu gehört. Also wir lehnen als Pfiff ganz klar beides ab, haben uns damit natürlich auch, beziehungsweise vor allem eben unsere WissenschaftlerInnen, haben sich diesen Appell auch angeschlossen, durch auch persönlich unterzeichnet. Und wir beobachten mit, sagen wir mal, ein bisschen Sorge, was hier jetzt in der Koalition verhandelt werden wird. Was wir wahrnehmen, ist, dass alle Parteien natürlich in unterschiedlicher Intensität den Einsatz von Drohnen bei der Bundeswehr zumindest nicht ablehnen, teilweise dann an Bedingungen knüpfen, wo man dann in der Praxis wieder sehen muss, inwiefern diese Bedingungen greifen. Wir sind im Moment noch in der Situation, dass autonome Waffen tatsächlich weitgehend einhellig abgelehnt werden. Aber auch hier, denke ich, muss man genau hinschauen, wie sich da die öffentliche Debatte entwickelt und wann dann eben doch der Erste um die Ecke kommt und dann fordert, solche autonomen Waffen hier auch einzusetzen.
Dazu kann ich
also auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für das Pfiff natürlich, weil es genau die Friedenspolitik und auch das Thema künstliche Intelligenz, mit dem wir uns ja auch immer stärker beschäftigen müssen, sehr eng verknüpft. Und insofern werden wir sicherlich an dem Thema auch weiterarbeiten.
Genau, das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass einerseits, selbst wenn diese bewaffneten Drohnen nicht autonom sind, senken sie insgesamt sozusagen die politischen Kosten für Krieg, wenn quasi keine Särge eigener Soldatinnen und Soldaten nach Hause kommen, also die anderen sind ja üblicherweise egal, klar, dann macht sowas natürlich auch sozusagen kriegerische Einsätze akzeptierter. Aber der andere Aspekt ist auch interessant, die Definition, was sind denn eigentlich autonome Waffen, da kann man dann auch wieder ins Detail gehen, weil aktuell zum Beispiel China sagt auch, wir wollen keine autonomen Waffen, vollautonomen Waffensysteme, und die Definition ist aber so, dass eigentlich praktisch nichts drunter fällt. Also da muss man dann immer aufs Detail gucken. Deswegen würde ich sagen, kann man auch hier sagen, während den Anfängen, also die bewaffneten Drohnen sind sozusagen der erste Schritt oder ein weiterer Schritt hin zu genau diesen Systemen, die eigentlich niemand haben will. Genau. Okay, dann gehe ich weiter.
Ja, nächstes Thema ist ein Thema, das schon eine ganze Weile bei uns läuft. Ein großes Projekt, das vor allem von der Regionalgruppe in Aachen vorangetrieben wird. Warum Aachen? Ganz klar, aus persönlicher Betroffenheit. Es geht um TDRM, nämlich Tihange Dual Radiation Monitoring, wo mithilfe von Geiger-Müller-Zählrohren Radioaktivität gemessen wird. Ich denke, es ist allgemein bekannt. Wir haben sowohl in Tihange als auch in Duel, das sind Städte in Belgien, wo es große und sehr alte Atomreaktoren noch in Betrieb sind, wo es auch immer wieder zu Störfällen kommt und wo natürlich die steigende Sorge besteht, dass da Radioaktivität austritt. Dazu kommt, dass die Radioaktivität an Grenzen nicht Halt macht, die Warnung vor ihr allerdings schon und damit eben auch ursprünglich, und das war eine der wichtigen Motivationen auch für dieses Projekt, die Sorge, dass dann in Belgien was passiert und durch die entsprechende Bürokratie die deutschen Behörden dann erst mit Verzögerung informiert werden oder auch mit Verzögerung erst entsprechende Warnungen herausgeben. Und damit hat man dort einfach das Thema selbst in die Hand genommen. Es geht ja nicht darum, Warnungen auszusprechen, das dürfen wir auch nicht. Aber es gibt inzwischen auch eine Zusammenarbeit mit den entsprechenden Behörden. Und wenn es entsprechende Ausschläge geben sollte, was, soweit ich weiß, bisher noch nicht passiert ist, wenn es entsprechende Ausschläge in der Radioaktivität geben sollte, werden von uns dann auch entsprechend die Behörden informiert. Wie gesagt, wir werden nicht die Öffentlichkeit, nicht Warnungen an die Öffentlichkeit herausgeben, weil das dürfen wir nicht, das müssen die zuständigen Behörden dann machen. Aber das ist schon ein sehr langlaufendes Projekt, parallel natürlich mit allgemeinem Engagement gegen die Atomkraft. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das kennen wir alle. Es gibt auch Überlegungen inzwischen, doch irgendwann mal diese Reaktoren dort abzuschalten. Aber wir sehen andererseits, gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel, werden ja leider jetzt auch wieder, wird auch wieder die Atomkraft als Allheilmittel angeboten, als Möglichkeit, mit geringem CO2-Aufwand Energie zu produzieren. Da gibt es auch einige Argumente dagegen. Ich glaube, Scientists for Future hat da auch vor kurzem eine, denke ich, sehr, sehr wichtige Studie dazu herausgegeben, ob Atomkraft tatsächlich geeignet ist, den Klimawandel zu stoppen. Sie kommen ganz klar zum Ergebnis, nein, ist er nicht. Ich denke, wer sich dafür interessiert, den würde ich auf die Seiten von Scientists for Future verweisen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr interessante Studie, die sie da veröffentlicht haben. Aber wie gesagt, bei uns, Tihange Dual Radiation Monitoring, also auch der Einsatz, wirklich der Einsatz von IT zum Zivilschutz, zum Bevölkerungsschutz, indem wir eben diese Seite da anbieten, wo die entsprechenden Messwerte dann auch eingesehen werden können.
Man muss auch darauf hinweisen, dass unsere Systeme auch durchgängig funktionieren. Grüße gehen raus an den Katastrophenschutz und die NINA-App. Okay, dann gehen wir weiter. Okay, das ist jetzt an Selbstreferenzialität nicht zu überbieten, oder?
Ja, genau.
Also in diesem Jahr fand dann eine FIFCON statt. Insbesondere bemerkenswert ist die Veranstaltung des Jahresberichtes, wo wir jetzt im Jetzt angekommen sind. Und Stefan, willst du dazu noch was sagen? Außer zum Beispiel
dem Orga-Team. Ja, vielleicht ist ja der eine oder andere von euch dort gewesen. Ich glaube, eine sehr gute Konferenz. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Und das, denke ich, ist das Wichtige an der Stelle. Ganz herzlichen Dank an das Organisationsteam, das unter wirklich diesmal auch nochmal zusätzlich erschwerten Bedingungen, ich denke, eine tolle Konferenz auf die Beine gestellt hat. Wir hätten uns natürlich alle gewünscht, dass wir uns alle in München hätten treffen können im Rahmen einer Präsenzveranstaltung. Das war jetzt aus Infektionsgründen nicht möglich. Ihr kennt alle die ja geradezu explodierenden Zahlen. Heute ist es schon wieder gestiegen, die 7-Tage-Inzidenz. Deswegen unter etwas anormalen Bedingungen, aber ich glaube, es ist trotzdem eine tolle Konferenz geworden. Wie gesagt, vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren.
Und man muss auch, glaube ich, noch sagen, wir sind ja nicht nur digital, sondern es ist eine Hybridveranstaltung. Deswegen auch noch vielen, vielen Dank an die Technik- und VideokünstlerInnen hier, weil das natürlich auch nochmal eine erhöhte Schwierigkeit ist. Hybrid heißt eben, ne? Auf allen Ebenen wird hier gesendet. Und das ist also deswegen Dankeschön nach hinten. Irgendwas wollte ich noch sagen. Okay, nee, dann ist es das damit. Okay, super, dann gehen wir hier einen Schritt weiter. Ach genau, ich wollte natürlich auch explizit dem VOC danken, aus der Chaos-Familie, dem Video Operations Center, nochmal organisational. So, Stefan, wir sind bei der Medaille.
Bei der Medaille. Also auch das habt ihr natürlich miterlebt. Wir haben gestern an Christiane Floyd die Weizenbaum-Medaille 2021 verliehen. Die Weizenbaum-Medaille hat einerseits eine kurze Geschichte, andererseits eine etwas längere. Wir haben in der Vergangenheit bereits einen FIF-Preis verliehen Den haben wir zweimal verliehen. Einmal an Josef Weizenbaum selbst, das war 1998. Und dann zum zweiten Mal an David Lodge Parnas. Ich weiß gar nicht, ob Parnas in der Runde heute noch so bekannt ist. Ich denke beim Pfiff auf jeden Fall. Seine Verdienste sind natürlich jetzt auch schon wieder eine Weile her. Er hat in den 80er Jahren es abgelehnt an der damaligen Strategic Defense Initiative von damaligen US-Präsident Ronald Reagan sich zu beteiligen. Und zwar gar nicht, weil er das Militär ablehnt oder weil er Pazifist ist. Christiane Floyd hat ja gestern auch darüber gesprochen, sondern aus einer beruflichen Verantwortung heraus, weil er schlicht gesagt hat, das Ganze kann nicht funktionieren. Und deswegen, obwohl wohl üppige Forschungsgelder gewinkt hätten, hat er sich aus diesem Gremium zurückgezogen und gesagt, da mache ich nicht mit. Und das war uns damals wert, eben einen Preis zu verleihen. Vor 3 Jahren haben wir den Preis dann an Wolfgang Keu verliehen. Ich glaube, auch über Wolfgang Keu braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Er hat sich einzigartiger Weise um das Thema Informatik und Gesellschaft verdient gemacht, sowohl im FIF als auch sehr stark bei der Gesellschaft für Informatik. Und jetzt dieses Jahr die Weizenbaum-Medaille an Christiane Floyd, die eben auch vor allem in ihrem angestammten Bereich Softwaretechnik, aber auch weit darüber hinaus, auch vor allem Verantwortungsgrundsätze, ethische Grundsätze in den Vordergrund gerückt hat im Sinne des FIF. Sie hat das FIF mit angeschoben als Gründungsvorsitzende von 1984 bis 1987. Und sie hat ja gestern auch von ihren Aktivitäten in Äthiopien berichtet, wo sie auch heute noch Themen, gesellschaftspolitische Themen aus der Informatik nach vorne bringt und dort auch vertritt und auch aktiv daran arbeitet. Ich denke, es ist eine sehr würdige Preisträgerin, die wir dieses Jahr ausgezeichnet haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie zuhört. Von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Weizenbaum-Medaille 2021.
Und zum digitalen Segen gehört natürlich dazu, dass sowohl die Preisverleihung an Wolfgang Keu als auch die Preisverleihung gestern auf media.ccc.de nochmal nachschaubar ist mit den spannenden Geschichten aus der Gründung des FIF bis hin zu den aktuellen Themen, was Stefan gerade angerissen hat, sind das alles nach wie vor hochspannende Dinge, die auch eben nachgeschaut werden können. Okay. Dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Gut. Machst du.
Dann unser anderer Weizenbaumpreis, nämlich der Weizenbaumstudienpreis, den wir jetzt seit inzwischen über 10 Jahren alljährlich verleihen. Und zwar eben an herausragende Arbeiten im Bereich Informatik und Gesellschaft, auch mit dem Ziel, Menschen, Studierende dazu zu ermuntern, sich mit dem Thema Informatik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wir merken ja da auch einen gewissen Rückgang an den Universitäten. Die entsprechenden Lehrstühle werden weniger. Ich glaube, der Höhepunkt, der war irgendwann mal in den 90er Jahren. Leider hat es sehr stark nachgelassen. Wir halten es nach wie vor für einen extrem wichtigen Themenbereich. Wir sehen inzwischen auch, dass sehr viele Arbeiten auch aus benachbarten Bereichen bei uns eingereicht werden, die sich kritisch mit Informatik auseinandersetzen, aus der Perspektive von anderen Disziplinen. Haben wir auch gestern gesehen, dass die Preisträgerin, ich glaube, es war eine, ich weiß gar nicht, wer davon wirklich Informatikerin war, aber wir haben ja verschiedene Disziplinen gesehen und ich denke, der kritische Blick auf die Informatik muss natürlich, eigentlich sollte er vor allem von innen herauskommen. Aber wichtig ist auch sicherlich auch der Blick von außen, von den anderen Disziplinen. Wir verleihen diesen Preis, wie gesagt, jetzt seit über 10 Jahren. Wir haben eine inzwischen recht etablierte Auswahlkommission mit der Professorin Britta Schinzel, Professorin Christina Glass aus Jena, Professor Jochen Kubeck aus Bayreuth, Professor Dietrich Meyer-Ebrecht aus Aachen. Dann Rainer und ich sind auch dabei, dann der Christian Ricardo Kühne aus Berlin Und wir haben in der Vergabeordnung ja festgelegt, dass auch die Konferenz der Informatikfachschaften daran beteiligt werden soll. Und die Konferenz der Informatikfachschaften, die KIF, war dieses Jahr vertreten durch die Tina Lenk aus Chemnitz und den Felix Keppenbeil aus Göttingen. Wir haben, wie ich finde, 4 wirklich hervorragende Arbeiten prämieren können. Wir haben es gestern gehört. Ich glaube, es war an einer Tagung, die eigentlich voller Höhepunkte war, war es eben auch ein weiterer Höhepunkt gestern. Die Preisverleihung und die Vorträge, vor allem natürlich der PreisträgerInnen selbst. Sie sind hier nochmal aufgeführt. Wir haben über Machine Learning Based Curation Systems, Kurationssysteme für Nachrichten, für YouTube vor allem gehört. Wir haben über digitale Identifikation eben auch wieder das Thema Dialekterkennung durch Systeme mit künstlicher Intelligenz. Wir haben viel über Vertrauen gehört, über die Machtfrage im digitalen Zeitalter. Und wir haben eine historische Arbeit gehört, die sich eingehend mit der Digitalisierung der Kreditwirtschaft seit den 50er Jahren auseinandergesetzt hat. Und auch da nochmal allen PreisträgerInnen herzlichen Glückwunsch. Ich denke, es sind tolle Arbeiten gewesen oder sind tolle Arbeiten. Und ich denke, wir haben hier verdiente PreisträgerInnen für den Weizenbaum-Studienpreis 2021.
Genau, und all diese Arbeiten.
Wir werden natürlich diesen Preis auch in den nächsten Jahren weitervergeben. Insofern denke ich, werden wir auch nächstes Jahr wieder davon berichten können.
Genau. Und die Arbeiten sind natürlich auf der fif.de-Webseite verlinkt, soweit möglich. Und wir werden dann auch noch die Laudation ist natürlich in der fif-Kommunikation abdrucken. Genau. Okay, dann gehe ich damit weiter. Und jetzt sind wir bei der fif-Kommunikation. Was für ein eleganter Übergang.
Ja, jetzt sind wir im Tagesgeschäft, die fif-Kommunikation. Ich sage sonst immer, kommt zuverlässig alle 4 Monate raus. Wir haben es tatsächlich dieses Mal nicht ganz geschafft, aber wir arbeiten dran. Wir haben es wird dieses Jahr 3 Ausgaben der fif-Kommunikation geben. Hier ist noch die letzte vom Jahr 2020 aufgeführt, die im letzten Jahresrückblick noch nicht so weit fertig war. Wir haben die 4 2020 haben wir uns mit dem Thema Digitalisierung in der Bildung auseinandergesetzt. Wir haben dann 2 Hefte, die sich schwerpunktmäßig auch mit der letztjährigen Tagung auseinandergesetzt haben, die auch online online aus Weimar heraus durchgeführt wurde, wo wir uns mit Datenschutz, Usability, Barrierefreiheit und Informationssicherheit auseinandergesetzt haben. Also die Beiträge der Referentinnen dieser Tagung sind da zu finden. Wir haben das letzte Heft, das jetzt aktuelle, 2 und 3 2021, ist dann etwas umfangreicher. Da haben wir darüber hinaus noch einige Beiträge mit aufgenommen und dabei praktisch die Hefte 2 und 3 dieses Mal zusammengelegt. Und wir sind gerade in Vorbereitung. Im Grunde müssen die Beiträge heute fertig werden für das Thema KI zieht in den Krieg. Also ich habe heute Nachmittag noch was zu tun. KI zieht in den Krieg ist gerade in Vorbereitung. Die Beiträge liegen größtenteils vor, werden jetzt auch ins Layout gehen. Und ich weiß nicht, ob wir es noch dieses Jahr schaffen oder ob es dann Anfang Januar wird. Aber auf jeden Fall wird es da dieses Heft geben. Thema wird sein, künstliche Intelligenz zieht in den Krieg. Also auch wieder das Thema künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Kriegsaktivitäten. Und dazu, und da komme ich gleich noch dazu, wird es auch noch einen kleinen Bonus geben. Wir haben jetzt auch geplant, was wir in den nächsten Heften vorhaben. Wir werden natürlich im Heft 1 2022, das hat ja schon eine gewisse Tradition, die Beiträge zu dieser Tagung veröffentlichen, also Selbstbestimmung in digitalen Räumen. Wir werden uns dann in einem Heft mit künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Ethik auseinandersetzen. Dann in einer weiteren Ausgabe mit Politik, Staat und Verwaltung. Und dann feiert auch Josef Weizenbaum im Jahr 2023 oder feiert würde seinen 100. Geburtstag, wäre 100 Jahre alt geworden. Und auch dem werden wir natürlich ein ausführliches Schwerpunktheft dann widmen.
Okay, vielen Dank, Stefan. Und auch die FIFCOs sind alle online zu betrachten. So, dann kommen wir jetzt zur Broschüre. Da würde ich was dazu sagen. Wir kennen ja vielleicht alle die Situation, dass man oder dass wir Menschen, die das FIF noch nicht kennen, treffen, gegenübertreten und dann kurz in 3-4 Worten sagen wollen, was wir eigentlich so tun und wie wir das tun. Und dann gibt es einerseits so den kleinen FIF-Flyer oder es gibt die FIFCOs und sozusagen das eine ist sehr kurz und das andere ist sehr groß und lang und breit. Und deswegen gab es die grandiose Idee, eine FIF-Broschüre zu erstellen, die mittlerweile jetzt fertig entworfen ist und auch schon im Druck ist gerade. Und ganz grob geht es dabei darum, in sozusagen schöner, ästhetisch ansprechender Form und unseren eigenen Bildern darzustellen, wer wir sind, was so unsere Ziele und Werte sind, was Projekte sind, die wir so tun, was Kooperationen sind, in denen wir uns befinden, also quasi, wie wir das, was wir wollen, auch tatsächlich erreichen und warum es sinnvoll ist, auch das FIF zu unterstützen und vielleicht auch Mitglied zu werden. Das spielt natürlich da auch eine Rolle. Und das heißt, in der nächsten Zeit werden wir dann alle irgendwann so eine Broschüre in den Händen halten und dann gemeinsam auf die Suche uns damit begeben, neue Streiterinnen und Unterstützerinnen zu finden. Und wir haben uns da auch externe Hilfe geholt, damit wir sozusagen auch mit Bild und Gestaltung und mit sozusagen der Textart, wie wir Menschen ansprechen, die jetzt einfach nicht so tief mit den Themen drinstecken, wie wir es alle sind. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes, sehr schöne Broschüre geworden. Und ja, das ist jetzt sozusagen ein weiterer Baustein, wie wir sozusagen unsere Themen nach außen kommunizieren und uns weit über die Bubble hinaus bekannter machen wollen.
Genau, also hier sind so ein paar Eindrücke zu sehen. Das sind noch nicht die endgültigen. Das Titelblatt ist, glaube ich, das endgültige. Die anderen beiden haben sich dann im Redaktionsprozess noch mal ein bisschen geändert. Aber ich glaube, es vermittelt einen ganz guten Eindruck, wie das Ganze aussehen wird, wo wir eben tatsächlich auch noch mal darstellen, was sind unsere Themen, welche Projekte machen wir, wie arbeiten wir daran, wer sind wir überhaupt. Ich glaube, es ist wirklich richtig gut geworden. Also ich freue mich tatsächlich drauf, wenn ich dann das gedruckte Exemplar in den Händen halte. Ihr könnt das dann auch.
Jeder darf mal anfassen. Also es gibt ein Exemplar.
Jeder darf mal anfassen, genau.
Das wird dann rumgereicht und dann.
Na, wir machen schon ein paar mehr.
Genau. Okay, super. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Veröffentlichung. Stefan, willst du dazu noch was sagen?
Ja, wir sind natürlich auch ständig unterwegs, auch in anderen Publikationen. Das sind nicht unbedingt FIF-Aktivitäten, sondern teilweise auch Aktivitäten, die FIF-Mitglieder quasi auch aus ihrer beruflichen Initiative heraus machen. Und da gibt's jetzt, hier sind einfach beispielhaft ein paar, wahrscheinlich habe ich welche vergessen, ein paar Publikationen genannt, wo es auch Beiträge von FIF-Mitgliedern gibt. Ich glaube, die beiden Linken, da ist Rainer, da bist du jeweils aktiv gewesen, einmal mit einem Beitrag und einmal mit einem Interview zum Thema Bits und Bäume. Dann ein ganzer Sammelband, wieder herausgegeben von Wolfgang Hofkirchner und Hans-Jörg Krejowski. Und in dem Buch rechts ist auch ein Beitrag zur künstlichen Intelligenz, an dem unter anderem auch Hans-Jörg Krejowski mitgewirkt hat, den ihr übrigens in Auszügen auch in der aktuellen FIF-Kommunikation nachlesen könnt. Ich weiß nicht, Rainer, du hast zwei davon geschrieben, vielleicht willst du kurz was dazu sagen.
Sogar drei, also im Transhumanism habe ich tatsächlich auch ein Kapitel geschrieben.
Ja, wunderbar.
Genau, also man kann so sagen, links, AI for Everyone, das ist von der Universität Westminster ein gesammelter Band, ein Sammelband zu dem Thema sozusagen, wie können wir uns KI, künstliche Intelligenz nähern und vor allem kritisch nähern. AI for Everyone, das heißt, da wird genau gefragt, was heißt das nicht nur, was heißt KI eben nicht nur für Einzelne, sondern eben sozusagen für die Gesellschaft, für die Betroffenen und für andere Werte als sozusagen den eher technikoptimistischen Blick. dann bei KI und Nachhaltigkeit geht es genau darum, welche Verheißungen hat denn eigentlich die künstliche Intelligenz und wie viel kann sie bei Nachhaltigkeit leisten und worum geht es überhaupt in Nachhaltigkeit und wie ist da sozusagen das Werkzeug KI zu bewerten, auch relativ zu anderen Werkzeugen und was hilft es uns? Zum Beispiel könnte man sagen, also in dem Interview mit mir geht es da insbesondere auch darum, wenn wir KI für sozusagen Mustererkennung nutzen, was nützt es uns, immer detaillierter zu wissen, bis auf die nächste Kommastelle, wie viel Wald jetzt pro Sekunde verloren geht. Das ändert natürlich die Verhältnisse noch nicht. Im dritten, genau, Transhumanismus, da geht es ganz im Wesentlichen darum, wie sich auch unser Menschenbild durch den Technikeinsatz ändert und das geänderte Menschenbild natürlich dann auch wieder einen anderen Technikeinsatz impliziert und den mit kritischen Augen zu betrachten. Und im Rechten, da kann ich leider auch wenig dazu sagen, ich kann es nicht mal lesen.
ich auch nicht. Ja, also da ist auf jeden Fall ein Artikel drin über tatsächlich ein Artikel von Hans-Jörg und noch einem Co-Autor, wo die beiden sich auch intensiv mit der Frage, also kritisch mit künstlicher Intelligenz und was sie leisten kann, auseinandersetzen.
Aha, sehr schön. Also, wer von uns auch das nächste Mal Hans-Jörg Krajowski trifft, kann gleich die Nachfrage stellen, was es denn damit auf sich hat und uns alle wissen lassen. Okay, dann
Also vielleicht der Hinweis, dass ich glaube, die beiden Linken, AI for Everyone und KI Nachhaltigkeit, die stehen auch unter CC-Lizenz und sind auch im Internet herunterladbar, ne?
Genau, korrekt. Genau, richtig. Das ist genau, das linke ist ja ein ganzes Buch, das ist Open Access verfügbar. Genau. Kann die Nachrichtigkeit das online, genau. So, dann kommen wir zum Grundrechte-Report. Das ist ja jährlich quasi der, man sagt immer so, den alternativen Verfassungsschutzbericht, und zwar, weil der Verfassungsschutz, also die Position des FIF zum Verfassungsschutz, ist hoffentlich hinlänglich bekannt. Und deswegen braucht es einen tatsächlichen Verfassungsschutzbericht, und das ist quasi herausgegeben von einer illustren Runde von tatsächlich Grundrechte ernstnehmenden Organisationen, unter anderem auch dem FIF. Und dabei geht es um Themen wie sozusagen kritische Positionen zu dem Konzept Clan-Kriminalität bis hin zu Corona-Warn-App, bis hin zu Trojaner-Einsatz. Und der Grundrechte-Report ist dann eben im Mai veröffentlicht worden. Und das FIF hat sich nicht nur inhaltlich daran beteiligt, sondern auch in der Herausgeberschaft ist Hans-Jörg Krajowski involviert, aber auch ganz praktisch im Maschinenraum hat das FIF das Livestreaming des Events übernommen, was auch online nachzuschauen ist, wen das interessiert. Und vielleicht, Stefan, willst du noch ein paar weitere Kommentare dazu sagen? Ja.
Ja, genau. Ich glaube, das meiste hast du schon gesagt. Wird also von 10 Bürgerrechtsorganisationen herausgegeben, gibt es seit 1997, ursprünglich auch sehr stark mit der Humanistischen Union und vor allem dem langjährigen Vorsitzenden Till Müller-Heidelberg verbunden. Und wie gesagt, inzwischen sind es 10 Organisationen. Erscheint jedes Jahr, wird also auch nächstes Jahr wieder erscheinen, wird immer von der Idee her eigentlich am Verfassungstag, nämlich am 23. Mai. Manchmal ist es irgendwie 1-2 Tage früher oder später. Und es gibt natürlich auch vereinzelt oder immer mal wieder Beiträge von FIF-Mitgliedern. In dem aktuellen habe ich auch was zum Thema Vorratsdatenspeicherung geschrieben. In dem Sinne, wie ich es vorhin auch vorgetragen habe. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Überblick über die wesentlichen Grundrechtsthemen des jeweiligen Jahres. Und wie gesagt, wir arbeiten da dann eben auch mit in der Redaktion. Und Hans-Jörg Krajowski vertritt uns zusätzlich auch als Herausgeber oder als Mitherausgeber dieses Bandes.
Vielleicht als Hinweis nochmal die Organisationen. Also da ist zum Beispiel erst natürlich das FIF dabei, dann die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Pro Asyl ist dabei, die Neue Richtervereinigung, der Humanistische Union, wie Stefan gesagt hat, Internationale Liga für Menschenrechte, das Komitee für Grundrechte und Demokratie, aber auch der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein oder die Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen. Und ich weiß jetzt genau, Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen und noch zwei, drei weitere. Also das ist so die Runde. Also geballte Expertise in insbesondere in sozusagen rechtlicher, aber eben auch mit unserer mit unseren Beitragen auch zum Beispiel in technischer Form.
Genau, also der Schwerpunkt liegt natürlich, wie auch der Titel dieses Bandes auch schon verrät, im juristischen Bereich, auch von den Organisationen her. Und wir vertreten so ein bisschen die technische Seite, die ja auch immer wichtiger wird im Rahmen von aktuellen gesellschaftlichen Digitalisierungsprozessen.
Genau. Okay, gut. So viel dazu. Und ich kann auch ehrlich gesagt vielleicht als letzten Kommentar die Veröffentlichung des Grundrechtereports auch sehr empfehlen, also auch das Video sich einfach anzuschauen, weil da immer auch, diesmal waren es drei sozusagen Betroffene oder Expertinnen aus dem Bereich tatsächlich auch einen Einblick in die Arbeit geben, insbesondere, was ich eingangs gesagt habe, zum Beispiel diese, inwiefern zum Beispiel das Konzept der Clankriminalität tatsächlich verwendet wird, um sozusagen in rassistischer Art und Weise gegen eine bestimmte Art von Kriminalität vorzugehen und aber eine andere Art von organisierter Kriminalität damit auch unsichtbarer zu machen. Zum Beispiel solche Sachen werden auch sehr ja schön erklärt. Okay, dann nähern wir uns jetzt, glaube ich, dem Ende. Stefan, willst du noch knapp dazu was sagen? Ich glaube, wir sind auf der Zielgeraden.
Ja,
wir sind schon
über die Zeit. Genau. Also ganz kurz, auch das, jedes Jahr, wir sind Mitherausgeber von Wissenschaft und Frieden, also der Zeitschrift, die sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Friedenspolitik, Frieden auseinandersetzt. Da ist nach wie vor Hans-Jörg Jurowski Mitglied des Vorstandes. Ich habe hier jetzt wir haben hier die letzten zwei Ausgaben mal abgebildet. Und wenn oben steht Beilage zur FIF-Kommunikation, bezieht sich das natürlich nicht auf das Heft an sich, sondern auf das Dossier. Und das war das, was ich vorher schon angekündigt habe. Also im nächsten Heft der FIF-Kommunikation wird es auch dieses Dossier geben, natürlich auch im nächsten Heft von Wissenschaft und Frieden. Künstliche Intelligenz zieht in den Krieg, im Parallel zu unserem Schwerpunkt in der FIF-Kommunikation erarbeitet, federführend, unter anderem von Hans-Jörg Jurowski, aber auch noch von einigen anderen, die hier aufgeführt sind. Also ich denke, das ist auch eine ganz spannende Publikation an der Stelle, wo man wirklich nochmal die Gelegenheit hat, so die Essentials der ganzen Thematik dann auch darzustellen.
Sehr schön. Ich glaube, damit schließen wir pünktlich auf den Zeiger und können nur sagen, also herzlichen Dank an alle, die sich im FIF entweder groß sichtbar eingebracht haben, um unsere Ziele voranzutreiben, aber auch die, die im Kleinen oder im Hintergrund arbeiten und nicht die im Lichte sieht man nicht, ne? Ist ja manchmal auch in Bezug auf die helfenden Hände so, egal ob man mal irgendwie das Auto zur Verfügung stellt oder im richtigen Moment ein Getränk an die stellt, die sonst ausrasten würden, während sie vergessen haben zu essen oder so. Und darum, ja, wer mitmachen möchte, wendet euch an die Regionalgruppen. Und ansonsten, für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und dann sehen wir uns bald wieder.
Ja, genau. Also auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Wir beide, Rainer und ich, wir sind die, die jetzt im Lichte stehen. Aber wir sind natürlich nicht die Einzigen, bei weitem nicht die Einzigen, die dafür gesorgt haben, dass wir diesen Bericht heute machen können. Vielen Dank.